Für viele Menschen, die Angst vor Insekten haben, ist diese Jahreszeit ja auch mitunter wegen der Temperatur vielleicht auch ein Grauen. Die ganzen Krabbelfiecher sind überall unterwegs. Wobei man sagen muss, heutzutage krabbelt da wesentlich weniger umher oder auch durch die Luft als noch vor einigen Jahren. Das Insektensterben bzw. auch gerade das Bienensterben ist ja etwas, was uns eigentlich jeden Sommer wieder beschäftigt und wovon man jeden Sommer wieder liest. Und gerade um Bienen geht es auch in einer Infoveranstaltung heute Abend um 19 Uhr am Frankeplatz. Eben mit mir im Studio Frank Steinheimer, Leiter des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mich freut sehr, dass das Insektensterben mittlerweile auch wirklich intensiv im politischen Raum gekommen ist. Sehr schön, danke für die Einladung.
Genau, und genau dessen wollen wir uns widmen. Die Diskussionsveranstaltung heute Abend trägt den Titel »Sind die Bienen noch zu retten?« Jetzt wurde bereits 1950 eine Bienenschutzverordnung geschaffen, die zum Beispiel auch Pflanzenschutzmittel oder bestimmte Pflanzenschutzmittel verbietet. Die wurde zuletzt auch vor 5 Jahren geändert und damit wurden dann auch weitere Mittel verboten. Ja, wieso trotzdem die Frage, ob die Bienen denn überhaupt noch zu retten sind?
Na, erstmal muss man unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Bienensterben. Das eine ist das Problem der Varroamilbe bei unseren Haustieren, der Honigbiene. Um die machen sich eigentlich die Biologen wenig Sorgen. Das ist ein Haustier, das gut gepflegt wird und man wird da auch mit entsprechenden Mitteln diese Milbenkrankheit bekämpfen können. Und das zweite Bienensterben sind tatsächlich die Wildbienen und da sieht es sehr dramatisch aus. Über 50% unserer Wildbienenarten sind auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten Deutschlands und die haben eine große Aufgabe, wir nennen das eine Ökosystemdienstleistung auch für den Menschen, nämlich die Bestäubung von sehr vielen von uns auch nützlichen Gewächsen. Und mit diesen Bienensterben erkennen wir eben auch insgesamt ein weiteres Insektensterben. Da gibt es eine Studie aus Krefeld, wo man festgestellt hat, dass nur noch ein Fünftel der Biomasse an Insekten in Naturschutzgebieten, wohlgemerkt, die ja von sehr viel menschlichen Zutun ausgenommen sind, nur noch ein Fünftel der Insektenmasse da ist wie vor 40 oder 45 Jahren. Da kann man sagen, das ist toll, keine Stechmücken mehr, keine lästigen Wespen, die Hornissen, vor denen alle Angst haben. Wenn das dann weg ist, ist ja vielleicht positiv für den Menschen. Und da hat Professor Moosbrugger von der Senckenberg-Gesellschaft was sehr Schönes als Beispiel genannt. Wenn man sich mit dem Motor nicht auskennt und beim Fahrzeug einzelne Schrauben rausnimmt, mag das am Anfang überhaupt keine Rolle spielen. Der Motor läuft immer noch super. Aber irgendwann mal nimmt man ein essentielles Teil raus, das man nicht aber als solches erkennt. Und dann funktioniert eben der Motor überhaupt nicht mehr. Und das ist die große Gefahr. Es geht hier nicht um die einzelne Fliege, die vielleicht aussterben wird, sondern es geht wirklich letztendlich um die Überlebenschance für uns Menschen. Und da sind die Insekten ein großer Indikator, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, was falsch läuft.
Und ja, das ist ja gerade die Frage, was läuft denn falsch? Woran liegt es denn, dass auch gerade, wie Sie jetzt sagen, in Naturschutzgebieten, wo, also jetzt im Vergleich zu Städten, kann man sich das schon eher vorstellen, dass Bienen sich da immer weniger wohlfühlen. Aber woran liegt es denn auch, dass gerade in relativ, sagen wir mal, unberührten oder mittlerweile in Ruhe gelassenen Gebieten trotzdem Bienenarten aussterben?
Ja, die Gründe liegen eigentlich auf der Hand. Wir haben eine wahnsinnig intensive Landwirtschaft. Der Pflanzenstand auf den Feldern war noch nie so dicht und intensiv bewirtschaftet wie heute. Also ich sage das immer so ganz seit der Eiszeit oder Kaltzeit standen die Pflanzen noch nie so dicht und so perfekt auf dem Feld oder auf einer Wiese wie heute. Das heißt, am Untergrund ist es dunkel und feucht, da entwickeln sich einfach keine Insekten mehr. Früher waren Felder lichte Wiesen quasi, auf denen auch die Sonnenstrahle bis zum Boden kam und da konnten sich Insekten entwickeln. Und die Felder werden eben gespritzt und intensiv gedüngt und das verdriftet durch den Wind sehr weit in die Landschaft. Also man kann auch eigentlich in Deutschland gar nicht von Biolandbau sprechen, weil diese Verdriftung dieser Gifte einfach immens ist. Und es gibt keine Regulation zum Beispiel, dass man bei gewissen Windstärken überhaupt nicht spritzen darf. Das heißt, es driftet auch in die Naturschutzgebiete. Und wir sehen das, wir haben tolle Naturschutzgebiete, was die Pflanzenstruktur angeht. Und wenn man dann nach den Insekten sucht, und zwar nicht nach den Arten, die meisten Arten gibt es noch, aber die Masse der seltenen Tiere ist einfach nicht mehr da. Das heißt, es schaffen nur noch ganz wenige Insekten, sich zu entwickeln. Und klar, wenn man Häutungshemmer spritzt, also das ist immer, wenn ein Insekt vom Larvenstadium ins Erwachsenenstadium kommt und wenn das nicht mehr funktioniert, ja, wenn man da ein Gift dafür spritzt, das nicht mehr funktioniert, dann sind die Tiere eben weg. Und das hat eben einen Effekt sogar bis weit in die Naturschutzgebiete hinein.
Eine Aussage, zu der ich gerne Ihre Haltung möchte. Hier der Bienenforscher Peter Rosenkranz schreibt im Zeitmagazin, die Honigbiene wird das letzte Insekt sein, das ausstirbt und bezieht sich dabei vor allem eben darauf, dass Imker einen großen Beitrag dazu leisten würden, gerade die Bienen speziell zu erhalten. Wie sehen Sie, wie bewerten Sie diesen Beitrag von Imkern, die Bienen in Gefangenschaft zu schützen?
Klar, also die Honigbiene ist ein Haustier und das stimmt, sie wird das letzte Insekt sein, das verschwinden wird, denn wir würden uns massiv dafür einsetzen, dass dieses Haustier ist falsch, Nutztier, es ist ja kein Kuscheltier, sondern ein Nutztier, dass dieses Nutztier erhalten bleibt, denn wir haben einen großen Vorteil von dieser Biene. Und wir werden auch mit Bienen Obstbaumbestäubung managen können. Ist schon in Kalifornien so, dass in diesen großen Mandelplantagen dann LKWs reinfahren mit Bienenstöcken drauf und die bestäuben dann dort die Mandelblüten. Das kann man alles machen, aber im Großen und Ganzen wird nicht in der gesamten Fläche das möglich sein, dass wir über eingebrachte Bienenstöcke diese Ökosystemdienstleistungen, die die Insekten haben, erfüllen lassen. Es gibt sehr viele Bestäubungen, die die Bienen nicht durchführen, weil sie zu groß oder zu klein sind, weil der Rüssel nicht lang genug ist und sie kein Interesse an diesen Blüten haben und so weiter. Deswegen ist es auch vielleicht, sag ich mal, Unsinn, wenn eine Frau Klöckner jetzt sagt, wir müssen auf alle Ministerien Bienenstöcke stellen. Es geht also wirklich nicht hier um die Honigbiene. Da gibt es wirklich Imkervereine, die sich gut darum bemühen. Natürlich ist es auch für die Qualität des Honigs und für die Qualität eines Bienenvolkes wichtig, dass es nicht so viele Gifte gibt. Ich meine, die Bienen tragen diese Gifte ja auch mit ein, die sind dann im Honig drin. Also das spielt ja auch eine Rolle. Insofern sollten wir auch für die Honigbiene das Interesse haben, hier die Landwirtschaft umzustellen.
Jetzt gibt es aber nicht nur zum Beispiel in der BRD Bienen. Wie sieht es denn im globalen Zusammenhang aus mit verschiedenen Bienenvölkern? Also für jemanden, der in der Luft lebt, würde ich mal sagen, sind Grenzen ja jetzt auch eher weniger interessant. Wie sehen da die Zusammenhänge aus, auch vielleicht zwischen den Landwirtschaften von verschiedenen Ländern?
Also ich muss sagen, dass wir hier in Mitteleuropa, da schließe ich auch jetzt Niederlande zum Beispiel mit ein und auch einige Länder von Osteuropa mittlerweile schon eine perfektionierte Landwirtschaft haben, eine industrialisierte Landwirtschaft. Und in anderen Ländern, und das fängt schon in, sagen wir mal, in den Mittelmeerländern an, wird nicht bis zum letzten Rand alles intensiv bewirtschaftet. Das liegt ein bisschen auch vielleicht an der Mentalität, dass man nicht alles so perfekt machen muss wie wir Deutsche. Und da gibt es natürlich dann doch noch mehr Freiräume für Insektenentwicklungen und deswegen fahren wir ins Mittelmeergebiet und wir wundern die vielen Schmetterlinge, die auch alle bei uns mal da waren. Ja, wir hatten auch Wolken von Schmetterlingen. Meine Oma hat es mir noch erzählt, die sind also da auf Wiesen gegangen und da gab es eben nicht nur einen Tag Pfauenaug, sondern es waren Wolken von Schmetterlingen. Und das haben wir natürlich verloren und wir bewundern es eigentlich im Urlaub und könnten es eigentlich hier auch haben. Und man sieht es ein bisschen bei ganz großflächigen Schutzgebieten wie im Biosphärenreservat Mittlere Elbe, da gibt es noch Situationen, wo ich sagen muss, das sieht ganz gut aus. Zum Beispiel Wiesen mit dem Schwalbenschwanzschmetterling, wo man dann hunderte von Individuen sieht. Aber dafür braucht man eben große Flächen und Abstand zu den intensiv genutzten Landwirtschaften. Also insofern, der Blick nach Süden in Europa würde uns vielleicht helfen, ein bisschen lockerer zu sein mit der Bewirtschaftung unserer Felder.
Schwärme von Schmetterlingen sind eine sehr schöne Vorstellung natürlich, wobei eben hingegen, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, man sich denkt, ach ja, die paar Hornissen, das ist jetzt vielleicht nicht so traurig, wenn die weg sind. Jetzt mal abgesehen davon, dass man sich irgendwie denkt, oh, es ist irgendwie schade, wenn überhaupt irgendwas verschwindet, was ist denn praktisch die Gefahr an dem Insektensterben? Warum sollten wir das verhindern wollen?
Das ist eine wichtige Frage, denn eigentlich geht es überhaupt nicht um diese einzelnen Arten. Eine Hornisse hat keine Selbstreflexion, dass ihre Art jetzt ausstirbt. Für die ist das nicht tragisch, sage ich jetzt mal, für die Hornisse selbst. Und die Biodiversität, also die Artenvielfalt, die wird wieder kommen, wenn der Mensch weg ist. Das haben wir x-mal schon in der Naturgeschichte gehabt. Das heißt, auch darum müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Warum müssen wir diese Arten schützen? Es geht wirklich nur um uns Menschen. Wir werden das nicht überleben, wenn wir uns da nicht intensiv drum kümmern, diesen Gesamtmotor mit allen Schrauben zu erhalten. Und wenn wir eben zu viele Schrauben rausgenommen haben, dann funktioniert der ganze Motor nicht mehr und dann geht es uns an den Kragen. Und diese Insekten sind Indikatoren, dass es uns auch schon sehr schlecht geht. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Ich habe Bekannte im Weinviertel in Österreich, da wird der Wein 43 Mal standardmäßig gespritzt. Die erhalten mittlerweile ihr Trinkwasser mit einem Tanklaster. Da lachen wir vielleicht über manche Städte in Afrika, wo das auch der Fall ist. Nein, das ist in Mitteleuropa. Und dann stellen sich natürlich sehr viele Fragen. Wasche ich meine Kinder noch mit dem Wasser? Putze ich damit noch Zähne? Spüle ich damit noch ab? Ja, das ist also nicht nur das Trinkwasser als solches. Und die dürfen es nicht mehr verwenden, weil es eben zu viele Belastungen hat, vor allem durch Nitrat und durch Schwefel. Also das ist ein entsetzlicher Zustand. Und da kommen wir hin. Und die Insekten sind empfindlicher als wir, die reagieren schneller. Aber wir als Ende der Nahrungskette werden das akkumulieren und werden auch Probleme haben. Und wir wissen, Mikroplastik ist schon bei uns überall im Körper festgestellt worden, manche Gifte aus der Umwelt. Wir hatten damals das mit DDT, das war auch ein Insektengift, das mittlerweile verboten ist. Das kam bis ins Fettgewebe der Muttermilch. Also da gibt es dann schon intensive Probleme auch für uns.
Jetzt könnte man natürlich sagen, man brauche diese intensive Landwirtschaft. Es sind irrsinnig viele Menschen und werden immer mehr. Also allein, wenn man es auf irgendwie bestimmte Regionen beschränkt, man hat das Gefühl, man braucht all das. Wenn man sich mal 50 Jahre zurückdenkt, ob man mit der Landwirtschaft noch klarkommen würde. Also die Reduktion des intensiven Anbaus scheint eine komplizierte Möglichkeit zu sein, um den Insekten zu helfen. Was gäbe es denn da für Möglichkeiten zu sagen, okay, man kann quasi den gewohnten Lebensstandard erhalten und trotzdem irgendwie was dafür tun, dass man zukünftig auch sein Trinkwasser tatsächlich vor Ort erhalten kann?
Das ist eine exzellente Frage. An sich können wir unseren Lebensstandard, so wie wir ihn hier haben, mit diesem enormen ökologischen Fußabdruck für die Welt nicht erhalten. Das heißt, wir müssen uns eingestehen, dass wenn alle so leben würden wie wir hier in Deutschland, dann würde die Welt jetzt schon untergehen. Und in dem Sinne, ja, was müsste man machen? Small is beautiful, das gab es schon mal in den späten 60er, frühen 70er Jahren als Slogan. Wir müssen etwas wieder zurücktreten und das Kleine im Detail wieder mehr Freude bereiten lassen und das Große vielleicht auch ein bisschen zurückfahren. Und für die Landwirtschaft heißt das, wir müssen nicht jeden Tag Fleisch essen. Wir müssen qualitatives Fleisch vielleicht einmal oder alle zwei Wochen essen. Damit würden wir schon in der Landwirtschaft sehr viel Fläche gewinnen, die wir für Ökolandbau, der dann schlechter funktioniert, das ist klar, da hat man weniger Erträge, aber das würde dann funktionieren. Aber der ganz wichtige Punkt ist, die Welt ist überbevölkert und wir müssen als eines der reichsten und wirtschaftlich bestgestellten Ländern der Welt viel, viel mehr investieren, um Menschen in anderen Ländern eine Bildung zu verschaffen, dass sie diese Kontexte verstehen und dass sie nicht 10 bis 15 Kinder zum Beispiel in die Welt setzen, sondern auch für sich ein gutes Leben und eine gute Lebensperspektive und auch im Alter eben die Absicherung sehen, wenn sie 2 oder 3 Kinder haben. Und das ist ein wichtiges Investment. Und im Moment ist es so, dass unsere Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die sehr viel unser Fördermittel für Entwicklungshilfe ausgibt, also die Entwicklungshilfegelder, dass das eigentlich ein Product Placement von Deutschland ist. Uns geht es darum, unsere Produkte in der Welt zu vertreiben, mehr oder minder, unter den Deckmantel der Entwicklungshilfe. Dabei geht es eigentlich darum, dass wir wirklich Geld ernsthaft investieren in Bildung. Und es nutzt nichts, dass man irgendwo Solarpaneele hinstellt und sagt, so, wir haben euch geholfen, sondern es ist ganz wichtig, dass die verstehen, wie Solarpaneele funktionieren, wie man sie baut, wie man sie erzeugt, wie man die Rohstoffe dafür gewinnt, dass man eben selbst wirtschaftlich das aufbauen kann, anstatt immer das von Deutschland kaufen zu müssen.
Jetzt haben Sie auch gesagt, die sehr intensive Landwirtschaft ist vor allem oder gerade in unserer näheren Umgebung, Mitteleuropa, gerade auch in Deutschland, sehr präsent. Was wären denn Forderungen, die Sie an die Politik stellen würden, die man quasi hier vor Ort auch umsetzen könnte, um dem Insektensterben etwas entgegenzusetzen?
Jetzt hoffe ich erstmal, dass sehr viele Politiker zuhören. Das würde mich nämlich sehr freuen. Wir müssen dringend die Förderung in der Landwirtschaft nur noch auf Ökolandbau anwenden, und zwar auf richtigen Ökolandbau, so dass im Moment es mehr Bioprodukte in den Supermärkten gibt als Anbaufläche für Bioprodukte. Produkte auf den Feldern. Das heißt, irgendwo wird hier auch betrogen, dass das streng kontrolliert wird und alle Förderungen tatsächlich nur für ökologischen Landbaum im Sinne vielleicht von Demeterhöfen, dass nur noch da das Geld reinfließt. Dann würden wir ganz schnell eine Umstellung finden. Die Landwirtschaft hätte ein Recht, ihre Produkte auch etwas teurer zu verkaufen und es würde wirtschaftlich funktionieren. Das hieße umgekehrt auch, dass unsere Nahrung in manchen Teilen teurer werden würde, vor allem Fleisch würde es sehr teuer werden und das wäre richtig so, denn die Deutschen essen auch aus medizinischer Sicht zu viel Fleisch.